Moin moin und willkommen zurück auf der anderen Seite nach einem halben Jahr oder so.
Ja, kommt, glaube ich, ziemlich gut hin.
Wir müssen ganz ehrlich sein, entweder wir hatten Lust und keine Zeit oder wir hatten Zeit und keine Lust. Aber jetzt sind wir mal wieder da.
Ich muss vergessen zu sagen, wir sind Lena.
Ach so, wir sind Lena.
Und ich bin Michi.
Genau. Also, fangen wir gleich an mit dem Fall. Es geht heute um Josephine, 14 Jahre alt, aus Aschers Leben, und ihr Freund Jonas, auch 14 Jahre alt, auch aus Aschers Leben. Josephine war eigentlich, ich sag jetzt mal, ein ganz normales Mädchen, ist zur Schule gegangen, durchschnittliche Noten, alles normal gewesen. Über Jonas sagte eine ältere Nachbarin, er hat immer ganz höflich gegrüßt, war ein sehr ruhiger Junge. Ja, also auch ganz normal. Er wohnte irgendwie in einem sanierten Wohnblock mit seinem älteren Bruder und mit seinen beiden Eltern. Er soll allerdings in der Beziehung der beiden Josephine regelmäßig geschlagen haben, sagen Bekannte von ihr. Und er soll wohl auch schon mehrere Klassenkonferenzen wegen aggressiven Verhalten gehabt haben. Das heißt, so normal, wie er nach außen wirkte, war er wahrscheinlich doch nicht. Die beiden hatten, wie gesagt, eine Beziehung, die lief über ein paar Monate. Als es dann in die Brüche ging, wollten die beiden sich nochmal treffen zu einer Aussprache und Josephine wollte ihm noch ein paar Sachen übergeben, die ihm gehörten. Sie hat dann wohl um 15:30 Uhr nochmal mit einem Kumpel telefoniert, deswegen, und hat sich wohl auch mit dem gestritten. Ich habe so ein bisschen im Internet recherchiert. Da habe ich einen jungen Mann gefunden, der behauptet hat, er wäre dieser Kumpel gewesen und hätte sich mit ihr gestritten, weil er gesagt hat, sie soll sich nicht mit ihm treffen. Sie soll das einfach lassen, soll die Sachen mit zur Schule bringen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, weil auf weitere Nachfragen keine Reaktion kam. Aber auf jeden Fall ist es wohl auch polizeilich gesichert, dass sie um 15:30 Uhr nochmal mit einem Kumpel telefoniert hat und danach dann nicht zu erreichen war. Das Ganze war am 4. November 2021, also gar nicht so lange her. Und seitdem galt sie dann als verschwunden. Die Polizei hat mit einer Hundestaffel nach ihr gesucht, die Familie hat bei Facebook einen Aufruf gemacht, aber sie war halt einfach weg, ihr Handy war aus. Am 10. November, also 6 Tage später, hat jemand bei einem Garagenkomplex in der Nähe von der Valentina-Tereshkow-Straße in Aschersleben einen leblosen Körper gefunden und wie sich später herausstellte, gehörte dieser zu Josephine. Das Ganze, also dieser Garagenkomplex, ist ungefähr auch nur 2 Kilometer von ihrem Wohnhaus entfernt. Sie war also relativ heimatsnah, wohnortsnah. Bei der Obduktion wurden dann Schläge, Knochenbrüche und auch Messerstiche festgestellt. Die Polizei gründete die Sonderkommission Josie und am 11. November, also nur einen Tag später, wurde ein Haftbefehl gegen den Ex-Freund Jonas und gegen einen anderen Kumpel von Jonas, der auch 14 war, erlassen. Und die Ermittler haben gesagt, sie gehen von einer geplanten Tat aus. Und anscheinend soll Jonas Josephine in einen Hinterhalt gelockt haben. Der Ex-Freund Jonas hat erstmal alles geleugnet. Als ihm dann aber gesagt wurde, man hätte die Leiche schon gefunden, hat er seine Eltern aus dem Verhörraum geschickt und hat dann die Tat gestanden. Der Kumpel, der dabei war, soll wohl Schmiere gestanden haben, aber es wurde kein Haftbefehl gegen ihn erlassen, weil es einfach nicht genug Beweise gab. Eine Bekannte der Familie gibt an, dass sie glaubt, dass Jonas Josephine aus Eifersucht umgebracht hat, so nach dem Motto, wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie keiner haben. Allerdings hat er nach der Tat wohl eine WhatsApp verschickt, in der drinne stand, jetzt kann sie mich wenigstens nicht mehr nerven.
Also war das jetzt die Bekannte der Familie von, war Bekannte der Familie von Jonas oder von Josephine?
Von Josephine, soweit ich weiß.
Okay.
Und die sagt, dass sie Jonas so einschätzt, dass er halt sagt, ne, wenn ich sie nicht haben kann, dann hat sie keiner. Und er hat aber wohl eine WhatsApp verschickt, in der drin stand, jetzt nervt sie mich nicht mehr. Genau, es soll wohl so gewesen sein, sie wollte ihm, wie gesagt, Sachen übergeben. Er wollte sie dann innerhalb eines Streitgesprächs eigentlich ohnmächtig schlagen. Als er sie dann mehrfach geschlagen hat und sie aber nicht ohnmächtig geworden ist, hat er das Messer rausgeholt und hat sie dann erstochen.
Okay.
Am 17. August 2022 gab es dann auch ein Urteil. Das Landgericht Magdeburg hat den damals dann 15-Jährigen wegen Mord schuldig gesprochen und er muss für 9,5 Jahre ins Gefängnis. Das Höchsturteil hätte bei 10 Jahren gelegen. Also das Gericht ist knapp unter dem Höchsturteil geblieben. Und ich habe auch ein Interview gefunden mit einem Kinderpsychiater. Das würde ich einmal vorlesen.
Also Jugendarrest wahrscheinlich.
Genau, ne? In Jugendarrest muss er. Ja, er war ja 15 zu der Zeit, wo er verurteilt wurde. Der psychiatrische Kinder- und Jugendtherapeut Christian Lüttke hat einen Verdacht. Das Interview ist aus der Fokus. Fokus Online. Herr Dr. Lüttke, ein 14-jähriger Jugendlicher ersticht in Sachsen-Anhalt nach der Trennung seine gleichaltrige Ex-Freundin Josephine. Gibt es eine Erklärung für solch eine Tat? Christian Lüttke, das sind Jugendliche, die eine langjährige gestörte Persönlichkeitsentwicklung hinter sich haben. Denn kein Mensch wird über Nacht zum Mörder, auch kein 14-jähriger Schüler. Niemand kommt böse auf die Welt. Vielmehr erleben diese Jugendliche einen Prozess erlernter Hilflosigkeit. Sie können weder mit Konflikten noch mit den eigenen Gefühlen umgehen. In gewisser Weise sammelt sich hier ein gehöriges Potenzial krimineller Energie an. Das Töten stellt für diesen 14-jährigen Täter eine ganz primitive Form der Konfliktbewältigung dar. Er wollte einfach seine Ruhe haben, wollte das Mädchen zum Schweigen bringen. Offenbar konnte der Jugendliche nur schwer das Ende der Beziehung ertragen. Ist das eine Frage der Erziehung heutzutage, dass junge Leute mitunter keine Grenzen mehr kennen und nicht gelernt haben, mit Niederlagen umzugehen? Lüttke, es ist sicherlich eine Frage der Erziehung, denn die Jugendlichen bekommen bereits in der frühen Kindheit eine Grundierung. Wie gehen die Eltern miteinander um? Wie gestalten sich die Rollen des Kindes in der Familie? Wenn solche Jugendlichen nie das Gefühl haben, als Person wahrgenommen zu werden, dann wehen sie sich im Abseits. Dabei will natürlich jeder auch mal im Mittelpunkt stehen. Manchen dieser jungen Menschen ist jedes Mittel recht, diesen Status dann zu verändern. Deshalb ist ein solch ungeheuerlicher Gewaltausbruch der Versuch, die innere Ohnmacht in ein kurzzeitiges Erleben von Allmacht zu verwandeln. Frei nach dem Motto, ich habe Macht, ich habe die Kontrolle und ich bestimme, was jetzt geschieht. Nach der Tat soll der 14-jährige Beschuldigte sein Opfer mit den Worten verhöhnt haben, jetzt nervt sie nicht mehr. Wie ist das zu bewerten? Lüttke? Das belegt den Planungsgrad, den er offensichtlich hatte. Das war sein Lösungsweg. Stabile Jugendliche reden mit engen Vertrauten oder ihren Eltern über ihre Probleme. Dieser 14-Jährige aber griff zum Messer. Mit dem Spruch nach der Tat wollte er seine krude Gedankenwelt den anderen klar machen. Naja, war ja gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Als das Urteil gefällt wurde, gab es natürlich auch noch Zeit für Revision. Ich glaube aber, es wurde keine eingelegt. Auf jeden Fall konnte ich nichts dazu finden. Also nach dem Bericht, dass er zu 9,5 Jahren verurteilt wurde, gibt es einfach nichts mehr im Internet dazu.
Wann wurde er verurteilt?
2022 war das.
Ja, wann da?
Am 17. August 2022.
Könnte ein Revisionsverfahren auch noch laufen.
Okay.
Ne, also das sind nicht selten, sag ich mal, die Revisionsverfahren 2 Jahre später dann. Also das sowas kann sich halt auch über ein paar Jahre hinziehen. Deswegen wirst du da halt jetzt nichts zu finden, ob es ein Verfahren gab oder geben wird oder sowas.
Okay.
Weil es halt einfach noch ein laufendes Verfahren dann halt einfach ist.
Okay, also wenn was Neues dazu kommt, dann werden wir es euch berichten. Aber so wie es im Moment aussieht, ist er in Haft.
Ja, würde ich jetzt mal von ausgehen.
Was hältst du von dem Fall?
Ja, ich meine, letztendlich, wir haben jetzt ja schon Gutachter dazu gehört. Ja, natürlich, es ist halt das Unvermögen, irgendwie mit seiner eigenen Gefühlswelt oder mit Problemen umzugehen, vermutlich. Ne? Also, ich weiß nicht, ob der Herr Lüttke ihn jetzt selber befragt hat, hörte sich für mich jetzt so nicht an. Das ist halt einfach ein allgemeiner Verdacht aufgrund der Faktenlage ist. Ich meine, sowas kann man natürlich nicht sagen, wenn man nicht irgendwie einen Menschen exploriert hat. Also das ist ja das, was Gutachter halt einfach machen. Das Innere von solchen Menschen zu erkunden und daraufhin dann eine Bewertung zu treffen. Was heißt eine Bewertung? Das ist vielleicht nicht das richtige Wort, eine Einschätzung zu treffen. Mhm. Was sind die Tatmotive? Auch, sag ich mal, was die Rückfallrate angehen würde, wenn man jetzt solche Verbrechen nimmt. Ne? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das vielleicht wieder machen würde? Das wäre ja sowas sind halt Aufgaben von Psychiatern, die für Gerichte Gutachten erstellen und natürlich auch eine Einschätzung darüber, ob eine Therapie für diese Menschen erfolgsversprechend ist. Aber ansonsten hört sich das ja, was er sagt, natürlich erstmal schlüssig irgendwie an. Ne? Jugendliche haben oft auch noch nicht ihren Weg gefunden, mit Problemen umzugehen. Klar hängt das damit zusammen, auch was ihnen vorgelebt wird, was für Lernerfahrungen sie haben und ja, versuchen halt so die Probleme, die ihnen gestellt werden, zu bearbeiten. Hinzu kommt natürlich, sag ich mal noch, dass du in dieser Lebensphase natürlich eh viel impulsiver und affektiver gesteuert bist und, sag ich mal, schneller aus der Haut fährt. Ich meine, das kennt jeder von uns ja auch, ne? Dass man in seiner Jugendzeit eher schnell angefasst war, sich schnell für Dinge begeistern konnte und dass das im Alter, sag ich mal, alles ein bisschen abflacht, ein bisschen überlegter wird und so weiter. Dass da einfach diese heftigen Spitzen nicht mehr sind. Ich denke, dass es halt einfach das Zusammentreffen von den beiden ist, ne? Diese erhöhte Impulsivität, gesteuert sein durch Affekte und halt gepaart mit dem Unvermögen, eine angemessene Problembewältigung zu schaffen.
Wie würdest du das einschätzen? Also die Polizei hat ja gesagt, das war eine geplante Tat. Dass er ein Messer dabei hatte, würde ja auch dafür sprechen. Oder denkst du, es war im Affekt?
Das lässt sich jetzt so, finde ich, schwer einschätzen. Ich meine, dass er das, also geplant hat er es ja offensichtlich schon. Das merkst du ja an dem, sag ich mal, Wortlaut, er hat ihr eine Falle gestellt. Ob dann sein Wunsch von vornherein war, sie umzubringen, das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Also, er, klar, er hat geplant, ihr eine Falle zu stellen. Aber warum wollte er sie auch ohnmächtig schlagen? Was wollte er mit ihr machen, wenn sie ohnmächtig ist? Ich meine, dieses erklärte Ziel, was er gesagt hat, ich wollte sie nur ohnmächtig schlagen. Ja, aber warum?
Also
Die Frage fehlt ja.
ich habe da so ein bisschen das Gefühl, also es hieß ja, dass er sie im Streit ohnmächtig schlagen wollte, und dass er in dem Moment überfordert war. Also die Frage ist ja, worauf sollte diese Falle, sagen wir jetzt mal, hinauslaufen? Wollte er sie vielleicht nochmal verführen? Wollte er sie wieder rumkriegen zu einer Beziehung? Was war der Plan dieser Falle? Und wenn er sie im Streit ohnmächtig schlagen wollte, dann wollte er, also so würde ich es jetzt interpretieren, vielleicht diesem Streit einfach entgehen, diesem Rumgeschreie. Er wollte einfach diese Aufregung nicht. Und als das nicht funktioniert hat, war das letzte Mittel, was er gesehen hat, um sie einfach zum Schweigen zu bringen, sie halt zu erstechen. Also, dass er gar nicht wollte in dem Moment, dass sie stirbt, sondern einfach, dass der Streit endet. Und wenn es durch Schlagen nicht funktioniert, dann muss ich sie anders zum Schweigen bringen.
Ja, gut, das wäre dann ja natürlich was, was irgendwie auf einer unterbewussten Ebene, sag ich mal, stattfindet, ne? Dieses, ich will meine Ruhe haben, ich möchte, dass der Streit aufhört. Das sind ja alles Sachen, die bei einem Menschen in diesem Lebensalter auf unbewusster Ebene, sag ich mal, ablaufen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es bewusst war und ich glaube auch nicht, dass er in dem Moment bewusst darüber nachgedacht hat, ich bringe sie um, dass sie still ist. Mich erinnert das so ein bisschen, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber mich erinnert das so ein bisschen an überforderte Eltern, die ihre Babys schütteln. Die schütteln ihre Babys ja nicht mit dem Ziel, dass sie dann ein Schädel-Hirntrauma bekommen und daran versterben könnten, sondern die schütteln die und sagen, sei endlich still. Und so kommt mir das auch ein bisschen vor, dass er zugestochen hat, sei endlich still und gar nicht über die Konsequenzen nachgedacht hat, wie er sie gerade zum Schweigen bringt. Also einfach mit diesem davorgegangenen, dass er sie halt ohnmächtig schlagen wollte. Weil ich denke, wenn ich jemanden umbringen möchte, dann versuche ich ja nicht erst, ihn ohnmächtig zu schlagen. Normalerweise. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Aber wir waren natürlich nicht dabei, wir haben mit ihm auch nicht gesprochen. Aber aus den dünnen Fakten, die wir haben, denke ich, dass gar nicht der Mord sein Ziel war im Endeffekt, sondern einfach dieser Situation zu entgehen oder aus dieser Situation rauszukommen.
Schwierig zu sagen. Im Prinzip jetzt von dem, was du, sag ich mal, zusammengetragen hast, haben wir ja auch einfach sehr wenig über Jonas.
Das stimmt. Das Problem ist, dass beide minderjährig sind und deswegen natürlich der Großteil unter Verschluss gehalten wird. Ich habe, wie ich es auch in anderen Fällen gemacht habe, in den sozialen Medien geguckt, ob ich da etwas finde. Allerdings habe ich nichts gefunden, außer diese eine Person, die gesagt hat, sie hätte mit Josephine vorher telefoniert, wo dann aber nichts mehr zurückkam, so. Aber ich habe keine wirklichen Informationen gefunden, die mir irgendwie zuverlässig erschienen. Natürlich, wie das so ist, auf TikTok, bei Facebook, überall schreiben die Leute, ja, ich kannte die, ich kannte den, und im Endeffekt ist es heiße Luft und Wichtigtour. Also ich versuche ja auch schon, das dann irgendwie zu verifizieren, dass die Leute wirklich mit dem bekannt waren. Und da habe ich keinen gefunden, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das kaufe ich dir jetzt ab. Deswegen habe ich diese Informationen gar nicht mit reingenommen in die Recherche jetzt. Wie schätzt du das denn ein, dass die Nachbarn gesagt haben, er war immer so ruhig und so höflich und dass er auf der anderen Seite in der Schule halt schon wegen aggressivem Verhalten Klassenkonferenzen hatte und so?
Naja, gut, das kann alles sein. Wie gesagt, wir wissen im Prinzip nichts, ne? Also, dass irgendwelche Nachbarn sagen, oh, der war immer so höflich. Ja, reicht ja schon, wenn er an denen vorbeiläuft und freundlich guten Tag sagt, und ansonsten kannten sie ihn halt nicht. So, ein aggressives Verhalten kann in der Schule halt ja auch alles Mögliche sein, ne? War er in Schlägereien verwickelt? Hat er, sag ich mal, andere schikaniert und bedroht und verprügelt? Wurde er selbst gemobbt und man ist dann halt einfach regelmäßig, wenn es zu viel geworden ist, aus der Haut gefahren und explodiert. So, das kannst du, finde ich, so nicht einordnen, einfach als einzige Information, weil du halt ja im Prinzip gar keinen Kontext hast. Ja, das kann alles Mögliche sein.
Was würdest du denken, was für eine Therapieart, Therapieform, wie auch immer in so einer Situation richtig wäre?
Naja, dadurch, dass ich es gar nicht sicher, Defizite, sag ich mal, kenne, und ich mich darüber hinaus auch einfach mit Kinder- und Jugendpsychiatrie so gar nicht auskenne, wäre für mich auch kein Arbeitsfeld. Ja, aber letztendlich, klar, das ist ein Alter, wo ich finde, wo der auf jeden Fall Hilfe bekommen sollte, ne? Also, ja, er hat ein Verbrechen begangen und das ist schrecklich und so weiter. Weil er ist ja noch ein Alter, sag ich mal, wo er noch in der Entwicklung ist. Und mal, wenn es jetzt tatsächlich an dem liegt, was der Psychiater, Herr Lüttke war das, glaube ich, gesagt hat, ne, halt einfach, ja, Coping-Verhalten nennt man das, ne, also Bewältigungsstrategien, dass er einfach keine Bewältigungsstrategien normal für sich erlernt hat, ist das natürlich, sag ich mal, das oberste Ziel in einer Therapie, zusammen mit natürlich Verarbeitung der Tat und, sag ich mal, Umgang mit Gefühlen, ne? Auch Gefühle wahrzunehmen, ne? Gefühle wahrzunehmen, einzuordnen, damit umzugehen und natürlich irgendwie normale, gesunde Bewältigungsstrategien, Coping-Strategien zu entwickeln, ne? Ohne dass ich jetzt halt weiß, was da tatsächlich zugrunde liegt. Aber das, sag ich mal, das ist halt ein Alter, finde ich, wo man das schon auf jeden Fall versuchen sollte. Ja.
Wie würdest du das einschätzen, so rückfallmäßig? Also wenn er jetzt seine Therapie bekommt und lernt halt mit Konflikten umzugehen, mit seinen Gefühlen umzugehen und so, wie würdest du das einschätzen, dass er noch mal so eine Tat begehen würde?
Grundsätzlich, also ich bin kein adäquater Ansprechpartner, was eine Risikoprognose angeht, ne? Ich meine nur, es ist ja eine Beziehungstat, dass da, sag ich mal, die Rückfallquote grundsätzlich, sag ich mal, statistisch gesehen geringer ist, auch wenn es natürlich auf einem defizitären Verhaltensmuster, sag ich mal, beruht. Trotzdem war es halt einfach eine Beziehungstat, ne? Das ist ja nun mal was anderes, wie wenn jemand aus Wut und Ärger im Park sich jemanden sucht und den umbringt, ohne dass er den kennt. Und es ist auch egal, wer es ist. Hauptsache, ich habe jetzt etwas, woran ich meine Wut abreagieren kann. Das ist natürlich wesentlich höher risikobehaftet, bei solchen Sachen einen Rückfall zu erleiden, als bei Beziehungstaten, weil letztendlich ja auch jede Beziehung einzigartig ist. So, ansonsten kommt es halt darauf an, ne? Wie weit sind diese Verhaltensmuster schon gefestigt? Wie sehr kann der in der Therapie mitarbeiten? Wie ist seine Persönlichkeitsausprägung? Das sind alles Sachen, die ich nicht weiß und die auf jeden Fall wichtig sind für eine Therapiemitwirkung. Aber grundsätzlich rechne ich ihm schon gute Chancen aus. Und wenn der, sag ich mal, jetzt wirklich in einen Maßregelvollzug für Jugendliche kommen sollte und da eine Therapie erfahren wird, wird er da ja eh regelmäßig begutachtet, eingeschätzt, was die Rückfallgefahr angeht. Und auch dann werden Leute ja nur schrittweise gelockert. Und in den allermeisten Fällen geht es ja auch gut. Muss man ja ehrlicherweise so sagen. Ich sag mal, die Allgemeinbevölkerung hat zwar immer einen anderen Eindruck davon, weil das, was halt medienwirksam und das, was für die Öffentlichkeit sichtbar wird, ist, da, wo es halt nicht geklappt hat, jemanden zu resozialisieren und straffrei zu halten. Aber das ist ein minimaler, also was heißt ein minimaler Prozentsatz? Es ist schon ein Prozentsatz, ne, weil auch Psychiater, Psychologen können Leute nur vor den Kopf gucken. Und die, da arbeiten wirklich tolle Menschen, tolle Fachleute, die dafür die Verantwortung übernehmen, so eine Einschätzung vorzunehmen. Und die, bei Me Einschätzung von Menschen kann man nicht immer richtig liegen.
Ja, aber die Fälle, wo es gut gegangen ist, kann man natürlich auch nicht mit einer schönen Headline in irgendeine Zeitschrift drucken. Das ist klar, ne? Also deswegen wird natürlich überwiegend über die Fälle geredet, wo es nicht gut gegangen ist.
Ja, ist halt ein allgemeines Problem von der Psychiatrie. Ne? Jetzt gar nicht mal nur von der forensischen Psychiatrie, sondern allgemein von der Psychiatrie, dass wirklich ja nur die ja, Spektakel medienwirksam werden. Ne? Ich meine, gut, das ist nicht in der Natur der Sache. Der Mensch ist auf Spektakel aus, auf Sensation aus. Aber ich finde es halt so schade. Also ich meine, wir sind ja schon in einer moderneren Gesellschaft, wo Psychiatrie und psychiatrische Erkrankungen immer mehr und immer besser akzeptiert werden. Aber dennoch ist es halt einfach noch so, ne, dass durch sowas halt natürlich ein Großteil der Bevölkerung auch geprägt wird. Und ich habe zwar jetzt auch keine klare Idee dazu, sage ich mal, wie man bessere Aufklärungsarbeit leisten kann, aber es ist halt einfach wichtig, dass man da die Vorurteile nimmt. Dass Menschen auch die Angst verlieren, über ihre psychischen Probleme oder über psychische Erkrankungen zu reden. Weil es ist halt wie jede andere Erkrankung auch. Und unser Geist kann halt nun mal auch erkranken. Und auch da braucht man mal Unterstützung. Nur dass man da Probleme hat zu fragen oder einem blöde Phrasen entgegenkommen. Wenn ich mir beide Arme gebrochen habe und durch den Supermarkt laufe und ich sage zu jemandem, er soll mir was oben aus dem Regal holen, wird keiner mich angucken und sagen, mach das doch selbst. Stell dich nicht so an.
Ja, aber ich glaube, dass dieses negative Bild tatsächlich auch mit an uns liegt. Also jetzt nicht an uns beiden speziell, aber ich muss mir den Schuh auch anziehen. Wenn mich jemand fragt nach der Arbeit in der Psychiatrie, dann erzähle ich auch nicht, oh ja, wir haben einen Patienten entlassen und der hat jetzt eine Familie gegründet und es geht ihm so gut, sondern dann erzähle ich, wie ein Patient mit dem Feuerlöscher die Scheibe eingeschlagen hat. Also man erzählt dann ja auch die dramatischen Geschichten, sage ich mal, irgendwie. Und ich könnte auch so ganz selbstreflektiert jetzt gar nicht unbedingt sagen, woran das liegt. Vielleicht erscheint einem das andere zu langweilig, dass man denkt, das will das Gegenüber gar nicht hören oder so. Aber man ist selber halt auch geneigt, dann eher die spektakulären Sachen zu erzählen, sage ich mal, ne?
Ja, diese Neigung kann ich auch nachvollziehen, weil das sind natürlich auch Geschichten, wo einem sofort Anerkennung wiedergespiegelt wird. Boah, in so einem Bereich kannst du arbeiten. Wahnsinn, dass du das aushältst. Ich kann mich selber davon natürlich auch nicht frei machen. Ich versuche, seitdem mir das so bewusst geworden ist und seitdem mir das auch einmal von einem Mentor von mir, sag ich mal, gespiegelt wurde, seit 4, 5 Jahren versuche ich das, wenn mich jemand, der wirklich keine Ahnung von meiner Arbeit hat, einfach fragt, Mensch, ich kann mir da nichts vorstellen, was machst du denn da, wie sieht das denn so aus, dass ich dem halt wirklich die einfachen, in Anführungsstrichen, langweiligen, aber wichtigen Sachen erzähle, wie ich mich mit Patienten unterhalte, wie ich gucke, wie es geht, wie geht's denen, dass ich die beobachte, dass ich gucke, wie sind die von der Körperspannung, wie sind die drauf, wie machen die ihre Sachen, dass ich mit denen rede und überlege, wo mit denen zusammen überlege, Mensch, wo könnten mal Probleme auftreten, wenn ich wieder im Alltag bin. Und das sind meistens sehr kurze Gespräche, aber ich bin damit zufriedener, als dass ich weiter diese Vorurteile verschärfe, die gegen psychiatrisch oder gegen psychisch Kranke, sag ich mal, vorliegen, dass die alle gefährlich sind.
Na.
Weil die wirklich gefährlich sind an psychisch Kranken, das ist halt ja wirklich ein Bruchteil.
Ja, das stimmt. Ja, etwas vom Thema abgekommen. Aber ist ja nicht schlimm. Gibt es denn sonst noch was, was du zu dem Fall bemerken möchtest?
Nö, wird mir jetzt so nichts mehr zu einfallen.
Okay. Ich wüsste jetzt auch keine Fragen mehr. Wir haben halt leider auch tatsächlich nur relativ wenig Informationen, weil halt wirklich viel unter Verschluss gehalten wurde. Der nächste Fall wird hoffentlich wieder ausführlicher. Aber dann würden wir euch erstmal wieder ins nächste halbe Jahr entlassen. Vielleicht schaffen wir es diesmal ja früher. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Bis denn. Tschüss.